Herzlich willkommen bei Fotopsychologisch. Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen rund um Psychologie und Fotografie. Dazwischen gibt es immer ein fotopsychologisches Intermezzo, wo ich unterschiedliche Themen bespreche, vertiefe oder vorbereite. Ja, und heute geht es um das Sehen und die Frage, kann Sehen objektiv sein? Tatsächlich ist das ein recht komplexes Thema und betrifft einen der Kernaspekte der Psychologie, nämlich das Erleben, das Wahrnehmen, worüber ich ja bereits in der 4. Folge Pflanzen wachsen aus dem Kopf gesprochen habe. Ja, und es ist so, was wir sehen und was wir wahrnehmen, ist nicht identisch. Oder anders gesagt, unser Objektiv, das Auge, ist objektiv und dann wird's irgendwie subjektiv. Interessant ist die Analogie von Fotoobjektiv und Auge. Im Auge wird das auftreffende Licht gebündelt, um das Bild scharf zu stellen. Die Linse wird flacher bei Objekten, die weiter entfernt sind, und gekrümmter bei nahen Objekten. Das nennt sich Akkommodation. Die Lichtmenge wird über die Größe der Pupille variiert. Sie ist also quasi die Blende unseres Auges. Was dann passiert, ist die Umwandlung von Licht in neuronale Impulse. Das passiert über die Stäbchen und Zapfen in der Retina, das ist die Netzhaut. Und im Grunde vergleichbar mit dem Sensor in der Digitalkamera oder mit einem analogen Film. Die etwa 6 bis 7 Millionen Zapfen der Retina funktionieren tagsüber und sind für das Farbsehen verantwortlich. Dann haben wir ca. 120 Millionen Stäbchen, die sehr lichtempfindlich sind. Mit ihnen können wir auch in der Nacht sehen. Allerdings nur in Schwarz-Weiß. Mit Bezug zur Fotografie sehen wir also tagsüber wie mit einem Farbfilm und nachts wie mit einem Schwarz-Weiß-Film. Bis hierhin durchaus objektiv, aber eigentlich nicht mal das. Denn an der Stelle, an der der Sehnerv aus dem Auge austritt, befinden sich keine Rezeptorzellen, also Stäbchen und Zapfen. Da haben wir also quasi einen blinden Fleck, der auch genauso heißt. Das fällt uns aber aus zwei Gründen nicht auf. Zum einen wird der blinde Fleck des einen Auges durch das andere Auge kompensiert. Die blinden Flecken der beiden Augen sind nämlich symmetrisch. Und wenn ein Reiz zum Beispiel in den blinden Fleck des rechten Auges fällt, kann er zwangsläufig nicht gleichzeitig in den blinden Fleck des linken Auges fallen. Das Gehirn füllt also quasi fehlende Informationen in diesem Bereich auf, durch Infos aus dem anderen Auge und durch wahrscheinliche Informationen. Aber irgendwann treten die Reize dann die Reise in unser Gehirn an. An der Stelle, jetzt mal außen vor gelassen, dass bereits in der Netzhaut eine Vorverarbeitung der ankommenden visuellen Informationen stattfindet. Mindestens 5 Milliarden Nervenzellen sind daran beteiligt, die visuellen Reize, die wir über das Auge aufnehmen, zu verarbeiten. Also ziemlich viele. Und das Verarbeiten und Erkennen dessen, was wir da sehen, ist recht komplex und auch noch nicht vollständig erforscht und verstanden. Bevor die Informationen im Gehirn ankommen, durchlaufen sie erstmal verschiedene Stationen. Die Sehnerven der beiden Augen treffen sich im sogenannten optischen Chiasma. Und hier passiert jetzt etwas Interessantes. Die Fasern, die für das linke Gesichtsfeld zuständig sind, werden in die rechte Gehirnhälfte weitergeleitet und die Fasern, die für das rechte Gesichtsfeld zuständig sind, werden zur linken Gesichtshälfte weitergeleitet. Der Fachbegriff ist Kontralateralität. Dieses Phänomen findet sich bei Menschen und fast allen Wirbeltieren und bringt eigentlich nur Nachteile mit sich, wie zum Beispiel eine niedrigere Reaktionsgeschwindigkeit bei optischen Reizen und eine Anfälligkeit für optische Fehlfunktionen. Erklärt wird das unter anderem damit, dass es in einem sehr frühen Entwicklungsstand mal einen Vorteil hatte, welchen auch immer, der später trotz dann aufkommenden Nachteilen nicht mehr zurückentwickelt werden konnte. Irgendwann werden die Informationen aus dem Auge dann im sogenannten Okzipitallappen verarbeitet. Das ist der Bereich des Gehirns ganz hinten am Hinterkopf. Und hier ist es wiederum der hintere Bereich des Okzipitallappens, der sogenannte primäre visuelle Kortex. Hier werden dann die physischen Reize der Außenwelt in Sinnesempfindungen der Innenwelt übersetzt. Aber es ist so, dass nicht alle quasi messbaren Reize auch wahrgenommen werden. Reize können auch unter einer Wahrnehmungsschwelle liegen. Und die wiederum ist sehr individuell und hängt ab von Merkmalen der Persönlichkeit, dem Alter, der Erfahrung, aber auch von der Tagesform und anderen sozusagen intraindividuellen Aspekten. Also schon wieder ziemlich subjektiv. Und das könnte auch einer von sicherlich mehreren Erklärungsansätzen sein, warum man manches nicht sieht, wenn man in Eile ist. Und auch, warum manche Fotografinnen und Fotografen bestimmte Motive sehen und andere nicht. Begabte Street-Fotografen sind einfach geübt darin, gute Szenen zu sehen, weil diese dann über der Wahrnehmungsschwelle liegen. Aber auch wer sich mal vornimmt, zum Beispiel das Thema Gelb zu fotografieren, nach einiger Zeit wird man sehr, sehr, sehr viele Motive finden, die gelb sind. Was sich daraus auch ableiten lässt, ist natürlich, dass man Sehen bzw. fotografisches Sehen durchaus lernen kann. Und das hängt sehr stark von der Aufmerksamkeit ab. Und Aufmerksamkeit ist in dem Fall als willentlich steuerbare Fähigkeit zu verstehen, einige Informationen bevorzugt zu verarbeiten. Hier ist es so, dass manche Reize quasi naturgemäß unsere Wahrnehmung dominieren. Das sind aufmerksamkeitsstarke Reize, also zum Beispiel farbige, neuartige, erotische, intensive und große Reize. Manche Reize können auch durch ihre Andersartigkeit im Umfeld an Aufmerksamkeitsstärke gewinnen. Der Elefant in der Fußgängerzone fällt deutlich mehr auf als im Zoo. Wenn ich ein bestimmtes Projekt fotografiere, sind, denke ich, ähnliche Prozesse im Gange. Also wenn ich sozusagen auf Motivsuche bin. Mir ging das zum Beispiel so bei dem Projekt, als ich die alleinstehenden Bäume in der Stadt fotografiert habe. Noch lange nach dem Projekt sind mir solche Bäume unmittelbar aufgefallen. Okay, dann machen wir Schluss für heute. Im nächsten Interview spreche ich mit der Fotografin Julia Bayer über Kreativität. Und Expertisen kommen von Professor Joachim Funke. Ja, und ich freue mich wieder über Feedback und Diskussion. Am besten bei Instagram oder auch gerne per E-Mail an feedback@foto-psychologie.de. Die Shownotes zu dieser Folge mit Literaturhinweisen findet ihr auf meiner Webseite foto-psychologie.de und dort könnt ihr euch auch für die Teilnahme an zukünftigen Befragungen registrieren. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.